Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler
Zweikampf. Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen, liebe Futsal-Aktivisten, wieder zu einem neuen Podcast heute. Und heute mit dem Zentralthema Berliner Futsal. Gerne möchte ich auch in den nächsten Wochen, Monaten jeden Verband oder jedenfalls die größten Verbände vorstellen mit Gesprächspartnern aus den jeweiligen Verbänden, denn jedem Verband und jeder Futsal-Geschichte verbirgt sich eine andere Historie, die sich mal zu beleuchten lohnt. Und heute eben möchte ich da in dieser Reihe beginnen mit dem Berliner Fußball und führe das Gespräch über die Historie, die Gegenwart und die Zukunft des Berliner Futsals, habe ich mir einen Gast eingeladen, der schon sehr lange im Berliner Futsal aktiv ist und entsprechend wahrscheinlich auch und hoffentlich viel zu sagen hat. Und zwar ist mein Gast 35 Jahre alt, selbst Psychotherapeut, ist seit 2007 aktiv gewesen als Spieler im Berliner Futsal bei Deportivo Hesselhoff, bei SV Empor Berlin, dann ab 2010 bei Eintracht Südringen, dort schon als Spielertrainer, dann ab 2012 mit der eigenen Abteilung bei CFC Hertha, zunächst als Spielertrainer, dann Trainer und aktuell seit 2018 als Abteilungsleiter und war auch zwischendurch von 2015 bis 2017 verantwortlicher Futsalleiter oder Leiter des Berliner Futsals. Herzlich willkommen, Marlon Wendt.
Grüß dich, Daniel. Danke, dass ich da sein darf und danke für dein Interesse am Berliner Futsal.
Ja, ich danke dir. Der Berliner Futsal ist historisch und lange dabei und lohnt sich natürlich da zu sprechen. Und wir haben viele Punkte, die wir da, glaube ich, durchgehen können. Und als erstes mit den Anfängen des Berliner Futsals, ich würde da direkt einsteigen. Als Steilvorlage deinen ersten Club, Deportivo Hesselhoff. Das ist, glaube ich, ganz stark verbunden mit den Anfängen des Berliner Futsals, der eher als Studentenliga ja funktioniert hat. Kannst du da vielleicht direkt mal einsteigen, was das anfängliche Konzept war und wann es losging im Berliner Futsal mit strukturiertem Spielbetrieb?
Richtig, das erklärt nämlich auch vielleicht ein bisschen, warum Berlin so ein bisschen zur Futsal-Hochburg geworden ist, zumindest gemessen an der Anzahl der Teams. Ne? Wir hatten damals in Kooperation mit der FU und der HU einen Ligabetrieb, und der fand im Rahmen des Hochschulsports statt. Und da war es so, dass man eben auch, da gab es schon Hin- und Rückrunden und man konnte sich zu jeder Runde als Team anmelden und musste auch keinem Verein angehören, sondern man konnte auch einfach ein wildes Team sein und musste einfach vor jeder Runde eine Spielerliste abgeben beim zuständigen Staffelleiter. Und diese Spieltage fanden dann als Sammelspieltage statt. Damals vor allem in der ja sehr beliebten und atmosphärisch sehr stimmungsvollen Halle der FU Berlin am U-Bahnhof Dahlemdorf. Und da fanden dann am Wochenende verteilt, meistens Montag morgens mittags die Landesliga und dann an den Abendstunden dann mit spätester Anstoßzeit, ich glaube hatten wir mal 23 Uhr, dann die Verbandsliga und später auch die Bezirksliga, die dann sonntags stattfand. Und ja, den Höhepunkt hatten wir so ein bisschen, oder in der Hochzeit hatten wir sogar mal an die 50 Teams mit einer Landesliga, einer Verbandsliga und drei Bezirksliga-Staffeln.
Wahnsinn, also was ihr da damals schon aufgebaut habt, ist ja schon erstaunlich. Alles außerhalb des klassischen Berliner Fußballsystems, richtig?
Richtig, ne? Also ja. Wir waren da halt sehr an den Semestern orientiert. Ne? Die Runde fing entweder im April oder im Herbst an. Mhm. Und dann ist ja irgendwann diese Kooperation ausgelaufen und der Berliner Fußballverband hat sich dann eben dem Ganzen angenommen und die Liga in den Spielbetriebskatalog integriert. Und dann ging es auch erstmal noch so weiter, dass wir eben mit der Hinrunde im April und der Rückrunde im Oktober weitergespielt haben.
Ich hatte da so, das hatte ja relativ lange in den unteren Ligen, ne? Mit diesem, ich habe das mal Berliner Modell genannt in einem Artikel von Mr. Futsal von 2016, als wir schon mal gesprochen hatten, als reine Schriftform. Das ist dieses Berliner Modell, was ich mal meinte damals, oder?
Richtig, ne? Das hat man noch relativ lange und das war jetzt auch zu meiner Zeit, als ich dann noch Hauptverantwortlicher war, so dass wir da ja noch immer mit den zwei Runden gespielt haben, die wir auch unabhängig voneinander gewertet haben. Das den Vorteil dann auch mitbrachte, dass man sich eigentlich halbjährlich auch als Team neu melden konnte für die Liga und auch immer ein schneller Auf- und Abstieg dadurch vollzogen wurde, sodass das eigentlich immer auch relativ attraktiv war und weil halt diese Nachhaltigkeit auch einfach in den Teams und in den Ligen noch nicht da war, konnte man das relativ schnell wieder ausgleichen, wenn ein Team ausgeschieden ist, dass wieder eins nachkam. Genau, und das hatten wir jetzt noch relativ lange, bis ja jetzt kürzlich 2017 oder weiß es jetzt auch nicht mehr ganz, haben wir das dann umgestellt und es jetzt auch eben an das reguläre Fußballspieljahr angepasst.
Also ihr habt jetzt den Vergleich zwischen einer reinen Studentenliga oder Primärstudentenliga, dann auch dieses Halbsystem mit die halbjährliche Anmeldung, was ja auf den ersten Blick die Hürden erstmal senkt, sich anzumelden, ja, nur ein halbes Jahr Verpflichtung und nun den Klassenspielbetrieb, so aus Rückblick, welches dieser Systeme hat, den war so am effektivsten für die Clubakquirierung, wahrscheinlich dann das Studentensystem.
Ja, also beim Studentensystem, wie ich ja schon sagte, hatten wir sogar mal an die 50 Teams und damals, als wir das Interview führten, 2016, hatte ich ja auch schon mal festgestellt, dass wir nur noch 25 Teams zu dem Zeitpunkt hatten. Im Moment ist es auch wieder so, wir haben jetzt an die 23 Teams im Spielbetrieb, also es bleibt gerade so etwa gleich die Teamanzahl. Und das hat sich also, kann man sagen, auf die Hälfte reduziert. Was ich aber auch damals schon gesagt hatte, jetzt nicht unbedingt jetzt nur negativ zu bewerten ist, weil damals war das halt wirklich so, das waren die Teams sind, das waren Kommen und Gehen, ne? Das hatte noch nichts Nachhaltiges, das war halt sehr niedrigschwellig, das war natürlich ein Vorteil, dass Spieler doch einfach mal reingeschnuppert haben. Seitdem das beim Berliner Fußballverband ist, ist es schon, ist die Schwelle deutlich höher, weil jetzt eben auch die Teams eben einem Verein angehören müssen. Und wir hatten da mal so eine Übergangszeit. Da wurde diesen wilden Teams noch sozusagen erlaubt, jetzt in dem Spielbetrieb des Berliner Fußballverbandes auch noch als wildes Team geführt zu werden. Und so hatten wir beispielsweise damals so eine Mannschaft, ne, Deportive Hesselhoff war jetzt ein Beispiel. Wir hatten auch mal die Mannschaft Koma-Kolonne als Beispiel, die dann auch Druck gekriegt hat vom Berliner Fußballverband, dass der Name so nicht geht. Und dann hat der Berliner Fußballverband es als Koko-Futsal abgekürzt. Und ein Jahr später war dann schon der Druck da, jetzt muss es aber, müsst ihr euch mal im Verein anschließen. Und dann hat sich diese sympathische Truppe damals dann dem SF Johannisthal angeschlossen. Und ich erinnere mich dann an eine Sitzung, da saßen wir alle zusammen, alle Teams, und dann hieß es so, jetzt braucht ihr einen Verein, was habt ihr für Ideen, wo habt ihr schon Kontakte zu? Und dann hat zwar jeder irgendwie noch einen Verein gefunden, wir hatten dann auch Türkspor 1 bis 3 beispielsweise, aber das war halt auch, das hat sich relativ schnell dann auch reduziert. Ne? Und dann sind Teams übrig geblieben. Ich nehme mal Grünauer BC als Beispiel, die es dann ja auch über 10 Jahre gegeben hat. Ja, also es hatte dann deutlich höhere Langlebigkeit. Aber Grünauer BC ist jetzt auch so ein Beispiel, es ist jetzt auch zum Ende gekommen bei denen gerade.
Okay, also einige haben länger überlebt, einige eben überhaupt nicht lange. Und das erklärt wahrscheinlich dieser Umstieg dann auf die seriöse Liga, nenne ich es mal, diesen Abstieg dieser Teams eben. Ich habe auch nach unserer Statistik, die ich führe, immer von 2011 von 40 Clubs auf nur noch 18 Clubs, inklusive Regionalligisten, ist ja schon ein deutlicher Abstieg. Natürlich aber jetzt besser organisiert als damals. Noch zur Historie. Ihr habt ja auch eine Hochphase gehabt mit Croatia Berlin, die in den Jahren 2010 und 2011 und auch noch 2012 relativ erfolgreich bei der Deutschen Meisterschaft abgeschnitten haben, die es nun in der Form nicht mehr gibt oder nicht mehr so stark gibt. Weißt du, warum dieses Projekt damals so stark war zu der Phase und dann doch recht schnell eingestampft wurde?
Also wie ich schon sagte, damals diese Uniliga, die erfreute sich großer Beliebtheit. Ne? Und da ist ja vieles gewachsen und Croatia Berlin war damals auch wirklich eine der Vorzeigemannschaften hier im Berliner Bereich und ja, die haben natürlich auch sehr erfolgreich gespielt. Es ist dann aber auch einfach so gewesen, dass auch bei Croatia es schon war, dass ich mitgekriegt habe, wenig trainiert wurde und es irgendwann einfach nicht mehr gereicht hat und dann einfach auch Teams aus anderen Landesteilen dann ein bisschen vorbeigezogen sind. Und bei Croatia war in dem Sinne so auch nie die Nachhaltigkeit da, weil sie nicht so regelmäßig trainiert haben. Mhm. Und genau, dann ist der Verein irgendwann von der Bildfläche verschwunden, aber erfreulicherweise gibt es die inzwischen ja auch wieder.
Genau, sind jetzt in der untersten Liga bei euch, richtig? Oder in der zweiten? Ich weiß.
Inzwischen sind sie tatsächlich, genau, sind sie tatsächlich auch in die Berlin-Liga aufgestiegen, mhm. Richtig.
Ja, vielleicht kommt ja ein Comeback mit dem Titel nochmal im Gepäck.
Ja, die sind tatsächlich in Wartestellung. Also da haben wir jetzt mit Croatia, Berlin und Beach United zwei Teams, mhm. die sich um den Aufstieg in die Regionalliga bewerben.
Ist auch ein gutes Stichwort, Regionalliga. Der wichtige nächste Schritt bei euch damals 2016, korrigiere mich, wann es nochmal losging mit der Regionalliga Nordost. Wie wichtig war der Schritt und wie wurde der vollzogen? Wie hatte man sich damals qualifiziert? Aktuell sind ja 6 von 14 Teams sind ja aus Berlin. Also ihr seid da als Berliner Verband überrepräsentiert. Sicherlich auch geschuldet der Historie, die ihr da habt. Ja, also wie war damals der Übergang in diese Regionalliga?
Das müsste ich jetzt auch nochmal nachrecherchieren, wann tatsächlich die Regionalliga ins Leben gerufen worden ist. Bestand aber deutlich auch schon vor 2016. Was ich aber sagen kann, ist, dass im Spieljahr 2016-17 ging es los, dass wir erstmalig die Regionalliga nicht mehr nebenbei als zweiter Wettbewerb, den man als Berliner Team parallel ausspielte, durchgeführt wurde, sondern man sich eben entsprechend entweder am Berliner Spielbetrieb teilnahm oder eben am überregionalen Spielbetrieb. Also vorher war es quasi wie eine Champions League, sage ich mal, ne? Dass man als zusätzlichen Wettbewerb neben dem Verbandswettbewerb spielen musste und seit 2016/17, seit der Saison, haben wir das so, dass die Berliner Vertreter entsprechend wirklich nur noch Regionalliga spielen.
Ah, okay. Der 2013, ich habe gerade nochmal geschaut, ist echt ein bisschen länger gewesen, gibt es dann schon die NUFV-Futsalliga. Ja, und dann noch der letzte Punkt, so ein bisschen zur Vergangenheit, auch immer für die Verbände als Gradmesser der Futsalentwicklung, der Futsal Länderpokal oder offiziell das Futsal-Landesauswahlturnier als Sichtungsturnier. Dort Berlin auf dem Platz 3, in der ewigen Tabelle, einmal sogar das Turnier für sich entschieden. Also eigentlich sieht man doch da eine gute Entwicklung des Berliner Futsals oder eine konstante Entwicklung auf jeden Fall. Wie ordnest du das ein?
Ja, das kann ich bestätigen. Also wir haben eigentlich jedes Jahr meistens eine gute Truppe zusammen und spielen ja in der Regel auch oben mit. Was uns natürlich sehr gefreut hat, ist, dass es im letzten Jahr endlich auch mal zu einem Turniersieg gereicht hat. Ne? Das war gerade auch beiden langjährigen Auswahltrainer Jan Schalowski und Mark Bennett. Ein tolles Erfolgserlebnis, was die sich auch wahrlich verdient haben. Und da steckt auch einiges an Arbeit dahinter, kann man sagen. Also teilweise ging es mit dem Auswahltraining schon 3 Monate vor dem Turnier los, ja, mit wöchentlichem Training. Und das war auch teilweise eine Sisyphus-Arbeit, die beiden geleistet haben, weil die da auch noch ganz viel für den Futsal werben mussten und sich gute Spieler eingeladen haben, die aber eigentlich Futsal nur am Wochenende gespielt haben und wo sie dann das erste Mal überzeugen mussten, Mensch, kommt doch mal hier einmal die Woche zum Auswahltraining. Und das hat sich aber inzwischen gewandelt, ne? Und inzwischen ist es für die auch deutlich einfacher mit der Arbeit und mittlerweile betreuen die auch den Jugendstützpunkt in Berlin, sodass das auch ein bisschen Hand in Hand geht. ne, die Arbeit mit der Auswahl und die mit dem Jugendstützpunkt.
Ja, dann nehmen wir den Jugendstützpunkt am besten als Ausgangspunkt, um in die aktuelle Entwicklung vielleicht des Berliner Futsals zu kommen. Und ja, wie läuft es denn in der Jugend, aktuellen Jugendausbildung, gerade in Bezug auf den Jugendstützpunkt? Gibt es da viele Trainingseinheiten, viel Nachfrage, Angebot? Wie sieht es da aus auf diesem Jugendstützpunkt bei euch?
Also ich hatte ja damals 2016 auch gesagt, dass das ein Punkt war, der uns noch total gefehlt hat, ne? So die Jugendarbeit. Und da haben wir uns sehr gefreut, dass der Jugendstützpunkt eben hier nach Berlin gekommen ist. Und der erfreut sich auch großer Beliebtheit, ne? Also inzwischen gibt es da an die 30 Spieler, die in dem Stützpunkt angebunden sind.
U19, auch nur U19, ihr habt.
Ja, also Jahrgänge sind 2000 bis 2004, die wir da vertreten haben. Und es sind dann eigentlich immer, das Training findet einmal wöchentlich statt und sind immer etwa 16 bis 18 Spieler pro Trainingseinheit. Und ja, es zeigen sich auch schon ja, sozusagen die Früchte der Arbeit. Also nicht nur, dass eben auch einige dieser U19-Spieler jetzt auch in der Berliner Auswahl in Duisburg mit dabei waren, sowie im NOFV-Länderpokal in Bad Blankenburg, der gewonnen werden konnte, sondern es haben ja auch, der ein oder andere Spieler hat für die U19-Auswahl des DFB in Duisburg mitgespielt. Und jetzt ging ja auch gerade nochmal eine zweite Welle an Nominierungen für einen Auswahllehrgang durch, und da sind auch nochmal drei neue dabei. Ja, also das heißt, da freuen sich auch die Trainer, dass sie da sozusagen was leisten und schaffen können. Und die Rückmeldung ist auch, ne, das wird jetzt wirklich positiv angenommen. Und die Arbeit macht auch wirklich Spaß, weil die sind da auch mit einer ganz anderen Mentalität teilweise dabei. Und da sind Spieler dabei, die auch teilweise in der Berliner Fußballauswahl mit dabei sind, also wirklich ganz professionell rangehen und das als Chance empfinden, sich da persönlich ein bisschen, ja, noch weiterzubilden und vielleicht auch einen zweiten Karriereweg einzuschlagen.
Ja, ist ja super, dass ihr das geschafft habt, diesen Ligastützpunkt in dieses generelle Berliner Futsal-System zu integrieren und auch als Multiplikatorstation eben zu nutzen und nicht eben nur als eine abgekoppelte U19-Abteilung. Das ist wirklich super und so sollte es ja auch sein. Und wenn ihr jetzt 30 Spieler dort habt im U19-Bereich, dann ist das ja mehr, als man sich vielleicht erhofft hätte, oder auf jeden Fall positiv, sehr, sehr positiv zu beurteilen. Und kann da sehen, dass da der Enthusiasmus hinsichtlich Nachwuchs besser ist als 2016. Und ja, in diesem Artikel, den du meinst, 2016, als wir damals schon das Interview geführt hatten, hattest du neben den drei Schwachpunkten oder den Problempunkten des Berliner Futsals eben Nachwuchs angegeben, aber auch die Hallensituation und fehlende Teaminfrastruktur. Hat sich da jetzt aktuell, wie würdest du die Punkte sehen, und gibt es andere Punkte, die sich zusätzlich noch verbessert haben?
Also ich habe tatsächlich auch nochmal in den Artikel von damals reingeschaut und dann auch ein bisschen geschmunzelt, dass die drei Probleme, dass ich die immer noch so genauso unterschreiben würde, ne? Also das Nachwuchsproblem, natürlich hilft uns der Jugendstützpunkt, dass da Nachwuchsarbeit stattfindet, aber wir merken es, dass eigentlich in den Berliner Teams, die Teams teilweise völlig überaltert sind, weil die auch noch sogar sich damals zu den Uni-Zeiten noch gegründet haben. Und da gelingt jetzt nicht immer der Generationswechsel, ne? Und auch die U19-Spieler sind teilweise noch nicht so in den Vereinen angebunden. Und da hoffen wir, wenn da jetzt bald die erste Welle dann auch Übertritt in den Erwachsenenbereich anstrebt, dass dann vielleicht auch der ein oder andere dann den Weg in den Herrenspielbetrieb im Futsal findet, ne? Und Thema Hallenzeiten, auch da hat es sich nur geringfügig verbessert. Also damals waren wir ja wirklich so in Zeiten der Flüchtlingskrise, hatten wir es wirklich ganz, ganz schwer. Und eigentlich in all den Hallen, in denen wir heute so unseren Spielbetrieb bestreiten, die standen uns damals alle nicht zur Verfügung, weil die als Flüchtlingsunterkünfte beschlagnahmt worden waren. Also das kann man sich kaum noch vorstellen, dass die uns alle nicht zur Verfügung standen.
Gerade die Stadtstaaten waren ja, auch Bremen war ganz hart betroffen und Hamburg, meine ich, von dieser Belagerung der Hallen, ne?
Ja, also die Werner-Ruhmann-Halle, die Sporthalle Zehlendorf, das Cold Sport Center, das waren alles Flüchtlingsunterkünfte. Also das wissen vielleicht viele auch gar nicht mehr. Inzwischen nimmt man das manchmal auch als zu selbstverständlich an und muss auch sagen, muss man auch immer wieder ein Dankeschön aussprechen an die Sportämter, vor allem Sportamt Charlottenburg-Wilmersdorf, dass da sehr bereitwillig Hallenzeiten uns für den Spielbetrieb zur Verfügung gestellt hat. Aber leider reicht es teilweise trotzdem noch nicht. Ja? Also wir haben jetzt inzwischen halt ein bisschen mehr Sicherheit, auch bei der Planung, gerade der Spieltermine. Mhm. Und auch jetzt, auch diese Saison, weil wir jetzt auch erstmalig dann auch im Dezember und Januar, Februar, also in den Wintermonaten, in den Regionalligaspielbetrieb durchführen müssen. Da hatten wir auch ein großes Fragezeichen, ob das uns überhaupt möglich sein wird, da alle Berliner Teams zu versorgen. Das sind ja immerhin 6, wie du schon richtig festgestellt hast. Aber glücklicherweise haben wir das gerade so auch geschafft und können da auch stolz drauf sein, dass wir das hingekriegt haben. Aber es ist wirklich jedes Mal wieder ein Kampf und ein Bangen, ob wir es hinkriegen. Und das, was wir uns erhoffen würden, ja, quasi so ein bisschen wie damals zu Uni-Zeiten, was wirklich toll war, quasi ein Futsal-Tempel, wo alle hinpilgern mit toller Atmosphäre und so, das haben wir halt leider immer noch nicht. Und wir wissen auch noch nicht ganz, wo vielleicht die künftigen Bundesligisten in Berlin ihre Spiele bestreiten sollen, weil das gilt es auch noch zu klären und da hat sich auch noch nicht viel mehr getan. Ne?
Ja, so gerade in diesem oberen Segment der Hallen haben einige Städte Probleme, eben Kapazitäten aufzubieten. Kommen wir gleich in der Zukunft zum Thema Bundesliga, da ist ja vielleicht auch ziemlich relevant im Berliner Futsal. Ja, wie sieht es mit dem Futsal-Enthusiasmus aktuell aus? Auch gerade vielleicht der Vergleich 2016 und heute, siehst du da positive Tendenzen, auch hinsichtlich der Akzeptanz bei den Fußballvereinen?
Also da hat sich tatsächlich was getan. Also was ich damals auch gemeint hatte, dass noch wenige Vereine trainieren und deswegen auch die Nachhaltigkeit noch fehlt als drittes Problem. Da hat sich einiges getan, denn inzwischen trainiert die Mehrzahl der Berliner Vereine, ne, zumindest unregelmäßig, ja, aber es hat sich bezüglich der Einstellung der Aktiven zum Futsal was getan. Also es wird jetzt ernster genommen als Sportart, nicht nur so als Spaß nebenher, sondern man hat so verstanden und auch ein bisschen, ich sag mal, durch die Positivbeispiele jetzt auch in der Regionalliga, seitdem Hohenstein-Ernstthal da wirklich regelmäßig und professionell Futsal trainiert, nimmt man sich das natürlich auch als Beispiel. Und beispielsweise im Spieljahr 2017-18 waren wir als CFC Hertha 06 noch das einzige Berliner Team, was trainiert hat. Und inzwischen trainieren halt alle 6 Berliner Teams. Also es ist schon ein Erfolg. Und auch in den unteren Ligen trainieren die Teams. Also das ist schon mal als sehr positiv zu bewerten. Und auch die Teams und die Spieler, die heutzutage zum Futsal kommen, nehmen das inzwischen als selbstverständlich wahr, dass man Futsal trainieren sollte und da was dazulernen sollte. Und ich kann mich da noch erinnern, noch im Jahr 2018 hat ein Spieler, der wirklich jahrelang im Futsal dabei war, so ein bisschen spöttisch gesagt. Und dann hat er mir doch ehrlich erzählen wollen, ich solle jetzt anfangen, Futsal zu trainieren. Ja? Und dieser Spieler ist inzwischen aber nicht mehr dabei. Ja. Und da merkt man, da ist einfach ein Mentalitätswechsel hat jetzt stattgefunden. Und diejenigen, die jetzt noch aktiv sind, die haben das akzeptiert für den Futsal. Was dazu zu tun. Ne? Ja. Und ja, das andere wäre der Punkt mit den Fußballvereinen. Ne? Da hat sich auch ein bisschen was getan. Also bei den Fußballvereinen kann ich sagen, ist halt auch die Akzeptanz größer geworden. Ne? Und das hat ja jetzt mehrere Gründe. Der eine Grund ist einfach, dass die Vereine auch einfach über die vielen Fortbildungen, die stattfinden, ne, in Futsal kennengelernt haben. Gerade die Fortbildung für Fußballtrainer, die hier regelmäßig stattfinden und auch von den Auswahltrainern durchgeführt werden für den Berliner Fußballverband, die ist immer ausgebucht, ja, und erfreut sich großer Beliebtheit. Und es finden auch, der Marc Bennett macht auch Lehrerfortbildungen und hat auch in den vergangenen Jahren etwa 700 bis 800 Lehrer ausgebildet, seiner Schätzung nach. Und dadurch ist es so, dass die sind natürlich dann Multiplikatoren, wodurch dann eben auch immer mehr Kinder und Spieler in Kontakt kommen mit Futsal. Und dadurch sind deutlich jetzt eben Vorurteile und Berührungsängste abgebaut worden. Ne? Und das Positive ist, Das merkt jetzt auch der Jugendstützpunkt, dass die Vereine eben relativ bereitwillig auch ihre Spieler freigeben für das zusätzliche Futsaltraining einmal die Woche und dass da nicht mehr so sehr um Akzeptanz für den Futsal gekämpft werden muss.
Also das klingt ja wirklich nach einer, also auf der einen Seite verliert man eben in der Quantität Vereine im Vergleich eben zu vor 10, 15 Jahren, auf der anderen Seite besser strukturiert, höhere Akzeptanz und damit auch die Strukturen auch deutlich leistungsorientierter und damit auch stabiler und nachhaltiger wahrscheinlich. Ist natürlich ein schönes Signal, das zu hören, dass es da bei euch dahingehend gut läuft. Und dass das dann auch da über transferiert werden konnte in diesen stabilen Liga-Wettbewerb. Denn so viele verliert ihr aktuell ja dann nicht mehr. Also jetzt habt ihr so ein Niveau gefunden und das ist jetzt relativ konstant an Teams, oder?
Ja, wobei wir uns da schon noch wieder einen Zugewinn an Teams und Spielern wünscht. Da fehlt es uns einfach auch noch, dass da wirklich noch mehr Leute auch neu den Weg zum Futsal finden. Also da würden wir uns schon hoffen, dass da noch ein bisschen mehr Nachwuchs dazukommt.
Da kommt wahrscheinlich auch hinzu, Stichwort Trainerausbildung, überhaupt Sportkräfte zu haben, die den Trainingsbetrieb überhaupt leisten können. Da hattest du jetzt die C-Lizenz angesprochen für die Fußballlehrer. Sieht es da bei euch im Verband positiver aus als in anderen Verbänden hinsichtlich einer eigenen Futsal-Ausbildung, Futsal-Workshop? Gibt es da Angebote für potenziell Interessierte oder auch bestehende Trainer?
Das ist tatsächlich ein Punkt, der auch noch auf der Agenda stehen sollte, eben Trainer auszubilden, ne, der aber auch kommen wird, ne, wie ich gehört habe, dass man natürlich jetzt mit einer Futsal-B-Lizenz da hoffentlich auch entsprechende Weiterbildung anbieten kann. Und wir würden auch hoffen, es gibt wirklich einen Mangel an Futsal-Trainern in Berlin, dass sich da ein bisschen was tut, dass vielleicht auch der eine oder andere Trainer, der bislang nur im Fußballbereich tätig war, es wagt, auch mal in den Futsalbereich reinzuschauen und mal einen Versuch zu starten. Mhm. Und vielleicht auch positiv kann ich hier auch nochmal sagen, in der Hinsicht, dass inzwischen auch viele der Hallenrunden, die da im Winter stattfinden, nach den Futsalregeln ausgespielt werden und man so natürlich auch viele Vereine und Trainer erreicht, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir hatten es bei den Jugendrunden jetzt schon länger, ne, dass die offiziellen vom BFV ausgetragenen Runden nach Futsalregeln ausgespielt werden. Aber bei den Runden im Seniorenspielbetrieb, da hatten wir noch das Problem, dass sich die Vereine dagegen gesträubt haben. Und da hat der BFV jetzt eigentlich relativ guten Anreiz geschaffen, nämlich dass sie gesagt haben, wir übernehmen die Schiedsrichterkosten für euch, wenn ihr nach Futsalregeln spielt. Und dann haben sich tatsächlich auch mehrere Klassen rangetraut, also nur Landesliga und Bezirksliga, haben noch nach den herkömmlichen Hallenfußballregeln ihre Runde ausgetragen. Aber selbst das Berlin-Liga-Hallenturnier wurde in diesem Jahr als Futsalturnier ausgespielt, auch wenn noch nicht ganz nach den herkömmlichen Futsalregeln, sondern nach angepassten Regeln mit großen Toren, aber immerhin mit Futsalball, also schon mal ein Anfang. Und so lernen halt wirklich auch hier die Seniorenteams mal Futsal kennen und auch viele Trainer. Und da ist zu hoffen, und das Feedback war auch wirklich positiv, was da kam, dass das tatsächlich auch noch ein bisschen Begeisterung und Interesse für Futsal schafft und ja, entsprechend auch ein bisschen Vorurteile abbaut.
Das finde ich ja spannend, dass diese Anreizwirkung auf diese Fußballvereine, nach Futsalregeln zu spielen, über diese Schiedsrichterkosten funktioniert hat. Also hat das gut funktioniert? Also war es der Auslöser dafür, dass die meisten dann wirklich nach Futsalregeln gespielt haben, dass man sagt, also wenn ihr eben ein Futsalturnier macht, dann übernehmen wir die Schiedsrichtergebühren? Weil das finde ich ja total spannend.
Ja, also es wurde ja auch ein bisschen mit kritischen Tönen begleitet, ne, dass der Berliner Fußballverband das den Verein jetzt auferlegt, danach zu spielen. Und noch immer werden da leider auch Diskussionen geführt, ja, unnötige Diskussionen, wie ich meine, ob Futsal zum Beispiel etwas von der Attraktivität solcher Hallenrunden nimmt, weil auf kleinere Tore gespielt wird und es gibt weniger Tore, die fallen und. Wo, glaube ich, einfach nur hilft, dass, wenn da mal Erfahrungen gesammelt werden und man tatsächlich mal sich das anschaut und feststellt, nein, im Gegenteil, es ist sogar eher attraktiver, als dass es unattraktiver wird. Ich glaube, nur so kann es gehen, weil auf Sachebene erreicht man die Leute teilweise nicht, denn da sind einfach auch einfach emotionale Vorbehalte, ne, und Traditionalisten, die dann noch das Sagen haben, aber ich glaube, das wird einfach Schritt für Schritt, wird das auch Einzug halten in sämtlichen Seniorenklassen.
Wächst sich ja sowieso raus mit den Generationen der Jugendlichen, die das dann sowieso nur kennen, Futsal. Aber gerade um nicht den Zwang aufzuerlegen, sind natürlich finanzielle Anreize immer optimal, weil man keinen Zwang ausübt, sondern man lässt die Wahl, aber man gibt eben diese Anreize zur Handlungsänderung. Deshalb finde ich, das habe ich noch nirgendwo gehört, finde ich gut. Finde ich echt spannend. Und daraus vielleicht mal die Frage, finanziert oder hilft denn der Berliner Fußballverband auch den Futsalverein hinsichtlich Kostenübernahme von bestimmten Kosten, Schiedsrichter zum Beispiel?
Also bei den Schiedsrichterkosten ist es so, dass die Vereine das überwiegend durch die Meldegebühr selbst tragen. Ne? Das ist dadurch eigentlich gedeckt, die Finanzierung der Schiedsrichter.
Was heißt Meldegebühr? Also zum Start der Liga überweist man dann Geld für die Liga. Also
ja,
die.
Ja, frag mich jetzt nicht, wie jetzt zuletzt der Satz war, aber das sind dann vielleicht um die 400 Euro pro Runde, die gezahlt werden. Ne? Also das ist schon jetzt nicht ohne, ne, auch für die Teams. Erstaunlich ist wiederum, dass es in der Regionalliga wiederum deutlich günstiger ist, weil da wird das Ganze vom NOFV noch ein bisschen subventioniert. Da beträgt nämlich die Meldegebühr insgesamt für die ganze Saison nur 400 Euro für die Teams. Soll aber jetzt auch deutlich erhöht werden in nächster Zeit. Aber das ist noch ein Unterschied, dass tatsächlich der Berliner Spielbetrieb teurer ist, weil der Berliner Fußballverband das eben nicht subventioniert, im Gegensatz zum NOFV.
Okay. Und damit ist die Schiedsrichtergebühren, man übernimmt die schon eben selber, aber über die Pauschale und muss jetzt nicht, wie wir am Niederrhein, wir müssen eben jeden Spieltag dann bezahlen oder im WDV-Bereich und dann am Spieltag die Schiedsrichter bezahlen. Das fällt eben weg, es geht über die Pauschale, die er da eben zahlt, aber die ist eben auch weg, wenn man zurückzieht, nehme ich an.
Das kommt auch drauf an, ne? Wann man zurückzieht, dann gibt es eine Teilerstattung. Und vielleicht auch nochmal einfach zur Erklärung, der Hintergrund ist, dass auch im Berliner Spielbetrieb das Ganze noch als Sammelspieltage ausgetragen wird. Also da haben wir uns noch so ein bisschen was von der Tradition aus dem Hochschulsport erhalten. Es ging aber auch einfach nicht anders. Wir müssen halt auch Zeiten die voll ausnutzen. Und deswegen finden da immer noch die Spieltage oder die Spiele der Klassen hintereinander weg statt. Und es gibt dann aber immer einen Turnierleiter, der die Spieltage organisiert, Halle aufschließt und abschließt, und der bezahlt dann die Schiedsrichter vor Ort.
Okay, heißt du. Ja, dann würde ich so langsam in die Zukunft kommen, nachdem wir so die aktuelle Situation beleuchtet haben bei euch in Berlin, und als Aufhänger für den Schwung in die Zukunft vielleicht über die Auswirkungen der Bundesliga, der kommenden Bundesliga sprechen und die Auswirkungen schon auf den aktuellen Konkurrenzkampf in der Liga. Ja, wir hatten bei Mr. Futsal ja auch einen Artikel dazu, dass sich das schon gefühlt deutlich verstärkt mit Spielerabwerben. Wie sieht das jetzt mit euren 6 Teams in der Regionalliga und den Einfluss auf die Teams in der Berlin-Liga aus? Also merkt man, dass dort der Konkurrenzkampf anzieht und auch eben Abwerbungen stattfinden?
Also das merkt man auf jeden Fall, ne, dass die Vereine sich da auch schon ein bisschen versuchen vorzubereiten und Gedanken zu machen. Und ja, versuchen, sich in die Pole-Position zu bringen, hier in Berlin. Das in dem Sinne ist das mit der Bundesliga ja ein bisschen auch Fluch und Segen zugleich, ne? Und muss man eben auch abwarten, was das vielleicht auch für Opfer mit sich bringt. Was man eben sagen kann, hier im Berliner Bereich ist es inzwischen schon so, dass es jetzt häufiger ein Abwerben von Spielern gibt, das auch durchaus relativ rücksichtslos geschieht, also jetzt ohne zu berücksichtigen, was aus dem Team wird, von dem man die Spieler abwirbt. Und wie erwähnt, wir hatten jetzt eben in der Vergangenheit auch immer eine relativ kleine Community, die auch wirklich positiv zueinander gestimmt war, wo man sich wertgeschätzt hat. Das ist jetzt ein bisschen gefährdet derzeit, ne? Also der Ton wird jetzt rauer und das findet nicht mehr so ganz wertschätzend statt. Und das muss man sicherlich berücksichtigen, dass das Gefahren der Bundesliga sind, die man jetzt auch schon merken kann, ne? Wir haben jetzt auch gerade in der Regionalliga wirklich auch mehrere Teams, die jetzt den Fortbestand kämpfen mussten, weil sie eben auch von so einer Abwerbungswelle oder Abwanderungswelle betroffen waren. Und ist immer interessant, dass dann ja dann der auch ein Verweis kommt. Beim Fußball ist es ja genauso und es wird halt jetzt kommerzieller und so, aber ich fand persönlich diesen Vergleich jetzt noch nicht so wirklich statthaft, denn man kann sagen, in Berlin beispielsweise sind sage und schreibe 150.000 Fußballer gemeldet. Ja, und im Futsalbereich lass es da vielleicht 1.000 sein mit den ganzen Kaderleichen, die es noch irgendwo gibt, aber es sind wahrscheinlich am Ende effektiv nur mal gerade 150, die vielleicht wöchentlich trainieren oder mehr oder weniger regelmäßig. Ja, und wenn wir jetzt hier um die 150 Futsaler in Berlin ein Wettbieten haben und eine ständig irgendwelche Spielerbewegungen von dem einen zum anderen Verein, passiert nämlich genau das, was nicht passieren sollte, dass dann eben die Vereine, weil sie eben noch nicht diese Strukturen haben, weil sie nur eine Herrenmannschaft haben, keine zweite Mannschaft, keine Jugendmannschaft darunter, das eben nicht verkraften können, wenn die Spieler abwandern. Und das muss man auf jeden Fall im Blick haben, dass das eine Gefahr ist.
Ja, denn eine Gefahr ist ja auch für die abwerbenden Clubs eben die Schwächung des Unterbaus. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wenn die Bundesliga kommt, bricht der Unterbau ja eventuell dann weg? Also wenn zu stark abgeworben wird und Vereine dadurch sich auflösen, ist ja die Frage, wie die Bundesliga im Nordostbereich und dann auch im Berliner Bereich überhaupt eine überlebensfähige Unterbaustruktur aufbauen kann und wird. Gibt es da irgendwie schon Diskussionen, wie es dann mit der Regionalliga Nordost und dem Berliner Fußball weitergeht, wenn die Bundesliga kommt? Gibt es da Reformen, gibt es da Ansätze, wie man eventuell diesem Druck dann und diesem fehlenden Unterbau entgegenwirken möchte?
Also die Regionalliga soll auf jeden Fall fortbestehen. So ist jedenfalls der Tenor aus dem NUEV. Und man kann sagen, sogar im Gegenteil, es gibt jetzt noch Überlegungen, dass wir eine Oberliga vielleicht auch gründen sollten, ne? Einfach auch, um die Regionalliga nicht immer weiter aufzublähen. Und eine Oberliga würde aber sicherlich dazu führen, wenn es jetzt auch eine Oberliga Nordost geben sollte, oder Oberliga Nord, dass dann eben auch Berliner Vereine dann auch wieder dem Berliner Spielbetrieb fehlen würden. Was aber eigentlich vom Berliner Fußballverband durchaus positiv gesehen wird, ne? Also das wäre jetzt eine Entwicklung, die jetzt auch nicht unbedingt verkehrt wäre.
Ne? Und eine Teilung der Regionalliga in eine Nordregionalliga und Südteil, dass man vielleicht so auch die Kosten dann irgendwie senken kann und das Abenteuer Regionalliga als Unterbau zur Bundesliga nicht ganz so teuer wird. Gibt es da Ansätze oder?
Auch das ist im Gespräch, ne? Aber da finden sich bislang noch die wenigsten Befürworter, dass jetzt wieder eine Teilung der Regionalliga stattfindet. Ich bin da jetzt auch nicht unbedingt ein Freund von und wäre jetzt eher für das Modell mit der Oberliga. Aber genau, da wird sicherlich, wird sich da auch noch ein bisschen was tun, ne, im Bereich des NUFV. Und der BFV, der hinterfragt natürlich jedes Jahr aufs Neue, wie das mit dem derzeitigen Ligasystem ist. Also wir haben ja jetzt wie gesagt, die Teamanzahl ist ja eigentlich gleichbleibend, aber dadurch, dass eben immer wieder Vereine in die Regionalliga hochgehen, haben wir natürlich auch einen Schwund jetzt im Berliner Spielbetrieb, sodass wir uns auch fragen, ob es vielleicht irgendwann nur noch eine Berlin-Liga geben sollte und man auch die Berlin-Liga und Landesliga in dem Sinne einfach zusammenführen sollte. Ne? Aber das bleibt auch abzuwarten.
Dafür, für das Modell, ich bin klarer Verfechter von möglichst wenig Ligenstrukturen, um möglichst viele Abstiege zu verhindern. Denn aus der Erfahrung killen Abstiege Vereine. Also wenn ihr noch ein Argument braucht, dass ihr eine Liga macht, ich versuche das am Niederrhein, unsere Landesliga und Niederrhein-Liga zusammenzuführen, schon seit 2 Jahren und ist auch nicht erfolgreich. Ich finde das einfach viel effizienter und auch, weil eben Abstiege dadurch verhindert werden und damit auch die Teamauflösung wegfällt. Und am Ende spielt man eben Playoff-Runden, die auch dann spannend sind. Man hat dann genügend Spieler auf höherem Niveau. Ja, also ich kann da nur Befürworter sein für das Modell. Ja, Bundesliga angesprochen. Wie viele gibt es da Tendenzen, die sich schon rauskristallisieren, wer eine Bundesliga anstrebt, wer eine Bundesliga-Teilnahme gerne möchte oder versuchen wird?
Ach, das sind sicherlich, da kann man jetzt nur spekulieren, aber in Berlin wird es auf jeden Fall Bewerber geben. Das ist schon mal klar, mindestens einen. Aber wir glauben auch, dass Berlin vielleicht auch einen zweiten vertragen könnte. Und weil es, glaube ich, auch einfach so viele Spieler gibt, die heiß drauf wären. Und ob sich das am Ende dann alles verwirklichen lässt, ne, wir haben es ja schon angesprochen, die Hallenfrage ist ja auch ganz zentral, das werden wir sehen.
Okay. Ja, dann die letzte Frage zur Entwicklung der Zukunft. Vielleicht gibt es so eine allgemeinere Frage. Habt ihr noch weitere Verbandskonzepte, Reformen, die ihr jetzt plant, die jetzt durchgeführt werden vielleicht? Oder die schon auch entschieden wurden?
Ja, da haben wir tatsächlich ein paar Sachen im Köcher. Ja, also jetzt in naher Zukunft werden wir im April erstmals unseren Futsal-Pokal in etwas anderer Form ausspielen, weil uns nämlich rückgemeldet wurde auch, ja, dass da zuletzt ein bisschen die Begeisterung fehlte und so. Und wir jetzt auch durch die, ja, die Regionalliga Nordost, die ja jetzt auch relativ lang sich ausdehnt, auch wirklich ein Terminproblem haben, wenn wir auch den möglicherweise Vertreter bei der Deutschen Meisterschaft damit berücksichtigen wollen, müssen wir da aus der Not eine Tugend machen und haben uns überlegt, wie können wir jetzt an alleine 2 Wochenenden einen Futsalpokal ausspielen und haben uns jetzt so ein Modell mit 2 Gruppenphasen überlegt, wo wir jetzt die Spielzeit auch analog zu den Landesauswahlturnieren auf einmal 20 Minuten netto reduzieren, was dann aber auch eigentlich durchaus reizvoll sein kann, weil es auch ja für Underdogs durch die reduzierte Spielzeit ja einfach eine höhere Chance denen bietet, auch mal ein favorisiertes Team zu schlagen. Und wie wir glauben, also für die Aktiven vielleicht wirklich eine spaßige Angelegenheit ist und was anderes im Vergleich zum Ligabetrieb. Und auf der anderen Seite könnte das auch ja so ein kompakter, als Turnierform ausgespielter Pokal auch etwas sein, was für Zuschauer reizvoll ist, ne? Mal an einem Tag viele Teams zu sehen. Und etwas sehr Kurzweiliges. Und genau, da versprechen wir uns einiges von. Mal gucken, wie das ankommen wird. Ne? Und ansonsten, ein Jugendspielbetrieb ist geplant. Ne? Da müssen aber noch einige, sozusagen Gespräche geführt werden.
Im U19, also meinst du U19-Bereich oder auch andere Juniorenklassen?
Ja, tatsächlich, wir überlegen jetzt für einen A-, B- und C-Bereich, ja, einen Probespielbetrieb durchzuführen. Aber das ist alles noch relativ unklar, wie der jetzt aussehen wird. Es gibt auf jeden Fall schon 8 Vereine, die so quasi in der Warteschlange sind und Interesse hätten. Das muss aber jetzt auch noch mit dem Jugendausschuss geklärt werden, wie das dann aussehen kann. Also es könnte sein, dass man zum Beispiel im Rahmen einer, wie wir das nennen würden, Jungliga, ja, dass man diese Altersklassen zusammenführt, ne, also diesen Altersbereich einfach ausdehnt, ja, und nicht gleich mit dem A, B und C nur ein Spielbetrieb startet, ne? Und auch im Bereich des Spielrechts erwarten uns dann noch so ein paar Diskussionen, weil ja einerseits von den Vereinen, ne, in dem Fall Fußballvereinen, so ein bisschen der Wunsch kam, es auf die Fußballspielberechtigung zu reduzieren, sodass man da nicht keine gesonderte Futsalspielberechtigung einführen muss, weil da so ein bisschen Ängste auch dahinter stehen, dass die Spieler vielleicht auch abwandern könnten, ja, so zu einem anderen Verein, was ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen kann. Ne? Und andere Idee ist einfach, dass man vielleicht auch Spielgemeinschaften zulässt, immerhin, ne, wenn jetzt schon nur Fußballspielberechtigung, dann wenigstens mehrere Vereine, dass die sich zusammentun können. Weil jetzt wäre ja auch die Frage für so einen eigenständigen Futsalverein, ich nehme mal 1894 als Beispiel, die haben keine Fußballjugendabteilung, was machen die? Ja, also das sind viele Fragen, die da aufkommen, ne, was da das günstigste Modell ist, und da haben wir jetzt noch keine Lösung gefunden.
Aber bei 8 Interessenten hört sich das jetzt schon gut an. Also bei unserem Niederrhein, auf jeden Fall gibt es keine 8 Interessenten und nur für U19. Da sieht es noch ein bisschen mauer aus. Also das klingt jetzt schon nach einem Potenzial, und drücke ich euch die Daumen, dass sich da die Teams natürlich weiter engagieren und durchsetzen. Natürlich ist es so, dass es wirklich eine Konkurrenz ist für die Jugendlichen, aber ich sage dann eigentlich auch immer, dann ja, dann macht doch einfach selber auch eine Jugendfutsalabteilung an die Fußballvereine, dann holt ihr euch eben die Jugendspieler. Das kann ja, ist ein Risiko, aber eigentlich auch eine Chance, und ist dann der Anreiz, eben da jetzt auch eine Futsalabteilung zu machen für Kinder. Ja, und damit gehen einem nicht unbedingt Jugendspieler verloren, wenn man ein Futsalteam hat. Also von daher finde ich das immer gar nicht so problematisch. Und ja, die Pokalreform kann ich auch nur zustimmen, finde ich super, dass ihr da was Alternatives probiert. Bei uns so am Niederrhein, auch der WDV-Pokal, ja, ist halt immer das Problem, was du auch meintest, die Vermarktungssache, so was ist eigentlich das Besondere an diesem Pokal? Es gibt keine finanziellen Anreize, die Zuschauer sind gleich, die Spiele sind gegen dieselben Mannschaften, und es ist einfach, muss man sagen, eigentlich hat keinen großen sportlichen, aber auch keinen großen Zuschauerwert, und dann finde ich das super, dass ihr das da durchführt, und hoffe, dass ihr das auch, dass es auch Anklang findet natürlich und ihr es da so weitermachen könnt. Ja, dann sind wir schon am Ende. Hast du noch einen großen Futsalwunsch, den du gerne, oder zwei, was du dir gerne wünschen würdest für die nächsten Jahre im Berliner Futsal oder auch gerne für den deutschen Futsal?
Also was ich mir wünsche, ist natürlich, dass, ja, erstens, jetzt steht ja gerade, stehen die Spiele der deutschen Futsal-Nationalmannschaft an und die Qualifikation. Ich hoffe mir natürlich, dass das weiter eine Erfolgsgeschichte wird, ne, und die Nationalmannschaft hoffentlich auch, ja, immer weiter, ja, vielleicht auch Fans generiert und Interesse, und andererseits eben auch die Bundesliga, dass das hoffentlich auch ein Projekt ist, was die Vereine nicht überfordern wird und das hoffentlich auch entsprechend positiv angenommen wird von den Aktiven, von den Zuschauern, von Sponsoren. Da haben wir, glaube ich, noch die größten Fragezeichen, und ich finde es aber toll, dass das Ganze angestrebt wird und versucht wird. Und ich glaube, da ja, gucken wir wahrscheinlich mit der größten Spannung drauf, was da passieren wird. Mein Wunsch wäre, dass trotzdem, auch wenn die Bundesliga besteht, man den, ja, den Unterbau nicht vergisst und den Spielbetrieb darunter. Dass das Ganze jetzt auch nicht zu kommerziell wird, sondern dass man auch ein bisschen weiß, wo kommt der Futsal her. Dass der Futsal eben eine Sache ist, eine Sportart, die sich durchaus auch positiv vom Fußball abheben sollte. Und dass wir eben einfach, auch wenn wir eine Bundesliga haben, wir sind trotzdem eine Sportart, die wirklich klein ist. Und da müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen mit Demut rangehen und müssen auch immer wieder denjenigen, die vielleicht auch hinter so einem Verein stecken, weil häufig ist das nur eine Person, genau, denen ein bisschen auch dem Verständnis entgegenbringen, dass das häufig wirklich ja auch mal ein Kampf gegen Windmühlen ist, wo man auch ja ganz viel Unterstützung noch braucht, und so professionell sind wir noch nicht, wie wir uns das wünschen, und das hoffe ich einfach, dass das jetzt mit der Einführung der Bundesliga da jetzt auch nicht zu, in dem Sinne, zum Beispiel Zusammenbrüchen von Teams führt, oder dass der unterklassige Spielbetrieb völlig chaotisch oder ja unter ferner Liefen abläuft, sondern dass wir da auch noch gesunde Strukturen in Deutschland beibehalten können.
Ja, dann hoffe ich, dass die Futsal-Romantik, wenn man das zusammenfassen will, die dir da wünscht, auf jeden Fall existiert und weiterlebt. Genau, das brauchen wir, finde ich auch ganz wichtig, dass wir das brauchen. Drück da die Daumen, kann dir da nur zustimmen. Und ja, dann danke ich dir als Gesprächspartner, danke den Zuhörern. und wünsche dir in deiner Tätigkeit als Vereins, aber auch als Verbandsverantwortlicher oder Mitarbeiter, noch was du dort machst im Verband, viel Erfolg und noch eine schöne Saison.
Danke, Daniel, und danke sehr fürs nette Gespräch.